Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Das ist bei Männern eigentlich, sobald du mit denen, ich muss öfters aufs Klo kommst, das wird fast irgendwie vorausgesetzt von älteren Männern, dass die eine vergrößerte Prostata haben tatsächlich. Wenn das nicht so ist, ist mir ja schon ein Phänomen. Ne?
Bis zum 40. Lebensjahr hat kaum ein Mann mit der Prostata zu tun, mit 70 fast jeder. Die Vergrößerung der Prostata, das ist eine typische Alterserscheinung. Das mit kaum 20 Gramm eigentlich kleine Organ kann sich über die Jahre auf das Fünffache vergrößern. Bemerkbar macht sich das zuerst beim Wasserlassen. Die Prostata beginnt, auf die Harnröhre zu drücken und erschwert es, die Blase zu entleeren. Bei Problemen mit der Prostata kann aber auch Krebs die Ursache sein. In Deutschland ist das Prostatakarzinom die häufigste Tumorerkrankung bei Männern. Ab Mitte 40 sind deshalb regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wichtig. Denn wenn eine Tumorerkrankung früh erkannt wird, kann sie auch gut behandelt werden. Wie man Prostatakrebs möglichst früh feststellt und therapiert, darauf legen wir in dieser Ausgabe der Sprechstunde den Fokus. Auf die gutartige Prostatavergrößerung schauen wir später auch noch genauer in einem Interview. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Als Experte zum Thema Prostatakrebs ist Professor Markus Gräfen bei mir. Er ist Urologe und ärztlicher Leiter der Martini-Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Hallo Herr Gräfen, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Morgen.
Herr Gräfen, die Prostata oder Vorsteherdrüse, die ist etwa so groß wie eine Kastanie, ca. 20-30 Gramm schwer und gehört zu den inneren Geschlechtsorganen des Mannes. Welche Funktionen hat die eigentlich im Körper?
Ja, also die Prostata benötigt man eigentlich nur, um sich fortzupflanzen. Das ist so, dass die Prostata ein Sekret produziert, welches es ermöglicht, dass die Spermien auf dem Weg zur Befruchtung ernährt werden. Mit anderen Worten, ist der Fortpflanzungsauftrag erfüllt, dann braucht man sie eigentlich nicht mehr. Und sie liegt eben anatomisch so der Blase vorgestellt. Viele sagen ja auch, das heißt auch oft so Vorsteherdrüse. Und das Dilemma, das war ja schon eingangs beschrieben worden, ist eben, wenn sich diese Drüse vergrößert, da zieht die Harnröhre einmal mittendurch, kann es auf die Harnröhre drücken und dann eben zu beschriebenen Symptomen kommen.
Sie haben es ja schon angesprochen, es ist also eine typische Alterserscheinung, dass sich die Prostata vergrößert.
Ja, es korreliert ganz eindeutig mit dem Alter. Es gibt Männer, die gar nichts merken. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das passiert immer. Aber wir sehen natürlich, das ist, ja, es ist eine typische Sache.
Gibt es eine Erklärung dazu? Ist die Ursache schon klar, warum die Prostata mit der Zeit wächst? Das machen ja nicht alle Organe.
Nee, das machen nicht alle Organe. Es gibt da natürlich viel an Forschung zu, weil es so häufig ist und weil es einer alternden Gesellschaft natürlich ein immer größer werdendes Problem ist. Aber es gibt keine klare Erklärung dafür. Es gibt Theorien. Ich hatte mal eine Arbeit gelesen, da ging es um die Balance zwischen den Östrogenen. Auch Männer haben Östrogene und dem Testosteron, was mit dem Alter etwas abnimmt, das dann durch diese andere Balance es dann zum Wachstum kommt, aber so klare Hinweise oder klare Ursachen, die man dann auch irgendwie angehen könnte, gibt es nicht dafür.
Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Männer im Laufe ihres Lebens Probleme mit der Prostata entwickeln?
Na, 30, 40, 50%.
Mhm. Ab wann, was ist ein typisches Alter, wo Probleme anfangen?
Na, Anfang 50.
Typische Symptome einer Prostatavergrößerung haben wir ganz kurz auch schon im O-Ton am Anfang gehört. Vielleicht können Sie die nochmal zusammenfassen.
Es ist das schwierigere Wasserlassen. Man muss häufiger gehen. Der Harnstrahl ist nicht mehr so kräftig. Man hat Harndrang, es kommt gar nicht so viel. Muss nachts raus, kann nicht mehr durchschlafen. Das sind so die typischen Anfänge, die häufig erstmal, ich sagen, versucht man damit zurechtzukommen, aber irgendwann stört es so sehr, dass die Lebensqualität beeinträchtigt wird.
Mhm. Wie sich genau das anfühlt, wenn das Wasserlassen aufgrund einer vergrößerten Prostata nicht mehr so klappt wie gewohnt und wie es danach diagnostisch und dann therapeutisch weitergehen kann. Dazu hat meine Kollegin Anneke Meyer den Erfahrungsbericht eines betroffenen Mannes aufgezeichnet, den wir uns jetzt anhören.
Dadurch, dass die Prostata bei mir vergrößert war, musste ich öfters auf die Toilette, als mir lieb war, speziell nachts. Und es geht dann so los, dass es einfach nicht mehr, dass man zwar diesen, na, wie soll man sagen, dass man zwar pinkeln muss auf Deutsch, aber es kommt nichts raus tatsächlich. Ne? Ich hatte vor Jahren auch schon mal einen Harnverhalt, also dass man gar kein Wasser mehr lassen kann, und hatte dann vor 2 Monaten den nächsten Harnverhalt. Das ist, man hat diesen Druck auf der Blase, aber es will nichts rauskommen. Die Blase leert sich einfach nicht, wird aber immer voller. Da geht man in die Notaufnahme. Oder vielmehr, man wird in die Notaufnahme gefahren, weil man nicht mehr laufen kann vor lauter Schmerzen. Und das war ja dann auch irgendwie der Grund, dass das jetzt möglichst schnell passieren muss. Man macht sich ja nachts mehr Gedanken als am Tag, ne? Und jedes Mal, wenn es nicht so klappt, oder man hört ja in sich rein, ne? Und habe ich gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf auf Notaufnahme sonntags morgens und Katheter legen und habe mich dann schlau gemacht. Ein Freund von mir hatte gerade dieselben Probleme gehabt, habe sich operieren lassen, hat mir dann gesagt, das ist okay, er fühlt sich jetzt nach der Operation wieder gut, wäre alles wunderbar verlaufen, sind halt ein paar Tage unangenehm. Gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Inkontinenz, die können noch ein paar Tage bleiben, aber lässt sich nicht vermeiden. Da habe ich gesagt, na, dann mache ich das auch. Ja. Ich wäre wieder 20. Nee, Quatsch. Es wird einfach eine Sache, worüber es ist, da musst du dir keine Gedanken mehr machen. Das ist einfach dann gut. Es gab auch mal einen Angstmoment, und zwar, da wurde erstmal die Diagnose gestellt, vergrößerte Prostata. Dann wurde mir gesagt, das muss geklärt werden, woher die kommt. Ist es eine gutartige Vergrößerung oder Karzinom? Dann habe ich ein MRT machen lassen. Und da wurde halt Verdacht auf Karzinom festgestellt. Ne? Daraufhin bin ich wieder in die Uni Frankfurt, und die haben mir gesagt, da muss eine Biopsie gemacht werden. Von der Prostata werden halt Teile entfernt, die werden dann untersucht in der Pathologie. Ne? Da hat sich dann Gott sei Dank rausgestellt, nach 8 Tagen Warten auf den Anruf, ist es Karzinom oder nicht? Nee, sie haben kein Karzinom. Es ist die vergrößerte Prostata, die gutartige, und es kann operiert werden. Also die 8 Tage waren schon, naja, Warten aufs Ergebnis ist immer blöd. Ne?
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Herr Gräfen, in diesem Fall war die Prostatavergrößerung gutartig. Auf den Fall gehen wir später auch noch ein in einem Interview mit einem Kollegen von Ihnen. Sie sind Experte dafür, wenn es anders ausgeht und die Diagnose Krebs lautet. In wie viel Prozent der Untersuchung ist das denn eigentlich der Fall? Wie viele Männer bekommen diese Diagnose Prostatakrebs?
Also das Risiko in seinem Leben am Prostatakarzinom zu erkranken oder sagen wir vielleicht besser diagnostiziert zu werden, liegt so im 15%-Bereich mittlerweile. Also Sie hatten es ja vorhin schon eingangs gesagt, wir sehen, dass heutzutage jeder vierte diagnostizierte Tumor ein Prostatakarzinom ist. Das heißt, mit großem Abstand der häufigste Krebs.
Gibt es spezielle Ursachen oder Risikofaktoren speziell für ein Prostatakarzinom?
Also das Klassische, was wir immer natürlich sagen und was Fakt ist, ist das Alter. Also wir haben das Glück, dass wir in einer Gesellschaft leben dürfen, wo wir immer gesund älter werden. Und das Alter ist der Hauptrisikofaktor. Es gibt noch andere Faktoren, wird viel diskutiert über Ernährungsdinge. Das ist relativ vage, was es da an Evidenz gibt. Es gibt eine gewisse genetische Disposition. Da hat man ein Gen oder zwei Gene diagnostiziert oder identifiziert, die auch prädestinieren, Brustkrebs zu bekommen. Das BRCA-Gen, wenn Männer das in der Familie haben, das ist mittlerweile auch ein Teil unserer Anamnese, wenn wir mit Männern sprechen, auch auf solche Dinge hinzuweisen, hat man ein erhöhtes Risiko, so etwas zu bekommen. Aber der Hauptrisikofaktor ist klar das Alter.
Was man auch immer wieder liest, ist der Verweis auf Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Vitamin E.
Ja,
wie ist da die Studienlage?
Ja. Möchte ich auch sagen, vage. Es gibt Hinweise, dass das Vitamin D protektiv ist. Da gibt es viele Untersuchungen, beispielsweise, dass in den Sonnenstaaten der USA so etwas, also ein Prostatakarzinom, seltener ist. Man hat die ganzen skandinavischen Studien, wo ja Sonnenmangel, damit Vitamin D-Mangel, das wird ja durch Sonnenlicht produziert, eben als mögliche Ursache identifiziert wurde, das mit südeuropäischen Ländern verglichen wurde, ein Prostatakarzinom seltener ist, aber es ist häufig so multifaktoriell. Es ist dann natürlich auch die Ernährung, die zum Beispiel in Skandinavien typischerweise anders ist als eine mediterrane Kost. Also da so eine oder zwei Ursachen auszumachen, ist praktisch unmöglich. Aber es gibt Hinweise eben.
Gibt es spezielle Symptome, die es erleichtern, vielleicht auf die Betroffenen selbst, an ein Prostatakarzinom zu denken?
Leider nicht so richtig. Also das, was wir vorhin ja gehört haben, war ein Mann, der Probleme hatte mit dem Wasserlassen. Und das hängt so mit einem frühen Prostatakarzinom nicht zusammen. Das hat man geschaut. Man hat Männer gesehen, die sich mit einer solchen oder mit solchen Symptomen vorgestellt haben. Und diese Symptome unterschieden sich nicht, ob die Männer dann in der weiteren Diagnostik tatsächlich ein Prostatakarzinom nachgewiesen bekamen oder nicht. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, so etwas früh zu erkennen anhand der Symptomatik. Und das ist natürlich etwas, was dazu prädestiniert, dass wir Marker brauchen, einen Tumor früh zu erkennen. Und da werden wir sicherlich gleich drüber sprechen. Da gibt es ein Eiweiß, was seitdem ich in der Urologie bin, 30 Jahre ungefähr, hin und her diskutiert wird, das sogenannte PSA, das prostataspezifische Antigen, das viel Gutes, aber muss damit gut umgehen können, mit sich bringt. Das werden wir sicherlich gleich auch nochmal besprechen.
Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Vielleicht noch kurz die Frage zu der Symptomatik, weil das auch immer wieder zu lesen ist. Blut in Urin oder Samenflüssigkeit kann aber auch auf was anderes hinweisen als Prostatakrebs. Kann auch eine Entzündung der Prostata sein.
Absolut. Also das ist die viel häufigere Ursache. Also wenn Blut im Urin ist, muss man natürlich erstmal einen Infekt ausschließen, weil Infekte eben Entzündungen auch zu Blutungen führen können. Das, was natürlich dann als nächstes das Wahrscheinlichste wäre eine Veränderung der Blasenschleimhaut, liegt vielleicht ein Blasentumor vor. Dass wir durch Blut im Urin ein Prostatakarzinom entdecken, ist so absolute Seltenheit und eher zufällig vielleicht miteinander verbunden. Gleiches, was Sie gerade angesprochen haben, Blut beim Samenerguss. Das hängt nicht miteinander zusammen oder praktisch nicht.
Thema Früherkennung haben Sie eben schon angeschnitten. Bevor wir auf das große Thema PSA-Test schauen, vielleicht erstmal die Frage Tastuntersuchung der Prostata, auch ein Standardverfahren bei der Frühdiagnostik.
Ja, es gibt mittlerweile viele Studien, die versuchen einzugrenzen, wie wir am geschicktesten eine Prostatakarzinom-Früherkennung in der Gesellschaft etablieren. Und man muss sagen, dass die Tastuntersuchung dort als eine Screening-Untersuchung, also wenn man eine gesunde Bevölkerung untersuchen will und nach einem Krebs sucht, eigentlich keinen Stellenwert hat, weil das mehr eine Untersuchung ist für weiter fortgeschrittene Tumoren, dass man die überhaupt tasten kann. Also da muss man sagen, haben wir auch in den letzten Jahren viel gelernt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich, wenn man sich beim Urologen vorstellt, die Tastuntersuchung schon ihre Relevanz hat, weil natürlich Veränderungen sich nicht immer in Blutmarkern zeigen und dann ist diese einfache und ja auch nicht schmerzhafte Untersuchung schon von großer Bedeutung. Mhm.
Dann kommen wir jetzt zum PSA-Wert. Sie haben es schon angesprochen. Der wird seit Jahren eigentlich kontrovers diskutiert. Mhm. Gibt Kritik daran, gehen wir gleich im Detail darauf ein. Vielleicht erstmal die grundlegende Frage, was genau misst man eigentlich mit dem PSA-Wert?
Also das PSA, das ist das prostataspezifische Antigen, ist ein Eiweiß, was eben ausschließlich, und das ist eine wirkliche Besonderheit, ausschließlich von Prostatakrebszellen oder von Prostatazellen, muss man sagen, produziert wird. Und die Kunst dabei ist dann zu unterscheiden, ist es ein Prostatakarzinom, wenn eine Erhöhung vorliegt, die Ursache oder eine vergrößerte Prostata. Und da haben wir verschiedene Hilfsmittel, das zu machen. Zum einen guckt man natürlich auf die absolute Größe. Man guckt drauf, wenn jemand schon das mehrfach gemessen hat, gibt es da eine gewisse Dynamik. Also wenn Männer einen Prostatakrebs als Ursache einer PSA-Erhöhung haben, steigt der PSA-Wert häufig schneller als bei gutartigen Vergrößerungen. Es gibt andere Punkte, die man schaut. Wir nennen das PSA-Dichte. Das heißt, man schaut sich an, wie groß ist die Prostata, kann man mit dem Ultraschall messen und setzt das dann in Relation eben zu dem vorhandenen PSA-Wert. Es gibt sogenannte Unterformen des PSAs, wie das freie PSA. Wenn dieser Anteil erniedrigt ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Prostatakarzinoms höher. Das sind alles Dinge, da braucht es eben auch einen Urologen dazu, diese Werte zu interpretieren. Das Wichtige, ich glaube, die Kernmessage ist, man reagiert nicht auf einen einzelnen PSA-Wert, man guckt sich das an, wenn der erhöht ist, kontrolliert man den und gut ausgewertet, gut begleitet ist der PSA-Wert meiner Ansicht nach ein Segen.
Ab wann gilt der PSA-Wert als erhöht?
Altersspezifisch, muss man sagen. Wir hatten vorhin ja eingangs schon gesagt, die Prostata wächst mit dem Alter. Dadurch ist natürlich auch so, dass der PSA-Wert, alle Prostatazellen machen ein bisschen PSA, steigt das natürlich. Wenn ich jemanden habe, sagen wir mal jemanden, einen 50-Jährigen, ist ein PSA-Wert von 2 suspekt. Habe ich einen 75-Jährigen, ist ein PSA-Wert von 6 okay. Das ist, man muss das ein bisschen schauen in Relation zum Alter, ganz grob. Es gibt diese, sag ich mal, sehr einfache Daumenregel, dies ist die 4. Das ist sicherlich einmal etwas sehr grob eingeschätzt, aber eine ganz gute Orientierung.
Mhm. Grundlegende Kritik am PSA-Wert ist, er führe zu Überdiagnosen, zu falsch positiven Krebsdiagnosen, erzeugt sozusagen auch Furcht bei den Patienten, bei denen er durchgeführt wird, weil der PSA-Wert eben auch durch andere Faktoren als Krebs erhöht werden kann. Sie haben schon angesprochen, die gutartige Prostatavergrößerung, aber auch sowas wie Fahrradfahren oder eine Prostataentzündung kann auch kurzfristig den PSA-Wert relativ hoch ansteigen lassen.
Genau. Deswegen muss man sagen, das ist jetzt nicht etwas, was den Urologen und Urologinnen nicht bewusst ist, sondern es ist ja aus den ganzen Studien, die aus der Urologie herausgekommen sind, ist der PSA-Wert eben so in seinem Charakter beschrieben worden, wie Sie es gerade gesagt haben. Und deswegen ist es auch so in den Leitlinien festgelegt, dass wir ganz klar sagen, auf einen einzelnen PSA-Wert sollte nicht reagiert werden, weil es muss ja nicht tatsächlich ein Prostatakrebs dahinter stecken, sondern die eben beschriebenen Möglichkeiten gibt es ja auch. Und deswegen ist der erste Punkt, wenn man was Suspektes hat, dass man erstmal nochmal ein bisschen Zeit abwartet, 2, 3, 4 Wochen und dann erstmal auch nochmal wiederholt diesen Test. Es kann gut sein, dass er wieder runtergegangen ist und sofort schon Entwarnung da ist. Nur wenn dieser PSA-Test in einer suspekten Höhe verbleibt, dann sollte man Diagnostik machen, weil es ist bei all den Dingen, die angesprochen sind, die werden wir sicherlich gleich noch vertiefen, auch mit Überdiagnostik und Übertherapie sprechen wir auch von der zweithäufigsten Krebstodesursache des Mannes. Und das unter einen Hut zu bringen, ist letztendlich die Kunst der Urologen.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, wie kann und sollte der PSA-Wert vor diesem Hintergrund also sinnvoll in die Gesamtdiagnostik eingebunden werden? Mehrfachtestung, Verlauf anschauen und dann mit weiteren Diagnosemethoden flankieren.
Ja, der PSA-Test sollte idealerweise, und das empfehlen alle Fachgesellschaften, manchmal ist es im klinischen Alltag sicherlich etwas anders, aber sollte idealerweise erst einmal mit dem Patienten besprochen werden. Macht man das nicht? Und wir haben ja viele Screening-Studien durchgeführt, die insgesamt gezeigt haben, dass die Sterblichkeit im Prostatakarzinom, wenn man flächendeckend einsetzt, sinkt. Man hat die Kehrseite, dass man viele Diagnosen stellt, die dann vielleicht zu einer Überbehandlung führen. Und das ist eben etwas, was man einmal vorher diskutieren muss. Der Punkt, der ganz wichtige Punkt beim Prostatakarzinom ist, dass per se erstmal diese Tumoren langsam wachsen. Und bis dahin gehen, dass wir schon Diskussionen auch hatten in den Fachgesellschaften, soll man die ganz frühen Prostatakrebsformen überhaupt Krebs nennen oder soll man sie nicht umbenennen, damit man als betroffener Mann damit besser umgehen kann. Diese Diskussion geht weiter. Es ist nur so, dass wir mittlerweile diese sogenannte aktive Überwachung bei sehr frühen Tumoren als einen ganz klaren Bestandteil unserer Therapieoptionen sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man besprechen muss, wenn man Richtung PSA-Test geht. Wie gesagt, ich halte ihn für total sinnvoll. Man muss vorher besprechen, dass es sehr gut sein kann, dass man sehr frühe Formen findet, die aber dann auch erstmal beobachtet werden, dass man nicht vor den Kopf gestoßen wird mit dieser Krebsdiagnose.
Sie haben jetzt schon die Brücke zur Therapie geschlagen. Positiver Befund, die Diagnose Prostatakrebs heißt nicht automatisch Therapie, aktive Therapie, sondern es kann eben auch erstmal mit einer Überwachung losgehen.
Exakt. Also das ist, ich muss sagen, ich beschäftige mich seit so vielen Jahren jetzt damit und viele sagen, ist das nicht irgendwie mal langweilig, sich die ganze Zeit mit Prostatakarzinom zu beschäftigen, aber ist es gar nicht. Und ein Punkt dabei ist eben dieses, soll ich sagen, dieses Facettenreiche des Prostatakarzinoms. Es gibt eben Tumoren, die müssen wir nicht behandeln. Und da ist es unsere Aufgabe, auch dem Patienten diese Sicherheit zu vermitteln, dass das nicht etwas ist, wo man sagt, man lässt es jetzt mal drauf ankommen und hoffentlich passiert nichts und hoffentlich verpassen wir nicht den Zeitpunkt der Heilungsmöglichkeiten, sondern dass man diese aktive Überwachung begleitet, aber auch klar dann die Faktoren definiert, wo man sagt, bis dahin können wir zugucken, wenn sich diese oder jene Situation einstellt, dann sollten wir aber auch was tun.
Das wäre jetzt genau die Frage, ab welchem Punkt muss dann an Bestrahlung oder Operation gedacht werden?
Ja, es gibt Einteilungen letztendlich, die, das Wichtigste für uns ist die Histologie. Also es ist so, dass wir ja viel, PSA-Arbeit ist ein Hinweis, wir haben Bildgebung, Kernspintomographie und dann haben wir viele Hinweise, wenn ein Tumor Fahrt aufnimmt, möchte ich es mal nennen. Aber das Wichtigste dabei ist eben, was sehen wir feingeweblich, weil das ja die Information direkt aus dem Tumor ist, die man mit einer Probeentnahme dann unter dem Mikroskop sehen kann. Und da gibt es eben Aggressivitätsstufen. Wir nennen das Gleason 4. Das ist benannt nach einem amerikanischen Pathologen, Donald Gleason, schon in den 60er Jahren. Ist aber weiterhin der wichtigste Parameter. Wenn wir Gleason 4-Anteile sehen, dann ist schon eine aktive Überwachung. Sollte man zurückhaltend sein.
Wenn eine OP notwendig ist, muss dann in jedem Fall die gesamte Prostata entfernt werden?
Das ist eine große Diskussion letztendlich. Es gibt fokale Therapieformen. Also das ist dann jetzt keine partielle Entfernung oder teilweise Entfernung der Prostata chirurgisch, sondern eine Form der Therapie, wo man zum Beispiel das Gewebe erhitzt und damit versucht, den Tumorherd zu zerstören. Wenn man das Ganze operativ angeht, ist es praktisch ausschließlich die Komplettentfernung der Prostata.
Welche Nebenwirkungen drohen dann bei so einem Eingriff?
Ja, das Besondere eben bei der Prostatakarzinomtherapie ist, dass es eben nicht nur um die Krebsbehandlung geht, sondern auch darum, wie können andere Nebenwirkungen möglichst verhindert werden. Und die beiden zentralen Kernpunkte dabei sind die Kontinenz, also die Fähigkeit, das Wasser zu halten, die Harnkontinenz, und die Erektionsfähigkeit. Und da dreht sich, darf ich sagen, in meinem Berufsalltag extrem viel drum.
Wie gut sind die Heilungschancen, wenn man das mittelt bei Prostatakrebs? Und wie viele Patienten kommen dann aber doch mit so relativ einschränkenden Nebenwirkungen dabei heraus?
Also die bei einem früh diagnostizierten Prostatakarzinom, das dann in die Behandlungsfähigkeit rutscht, sage ich mal, oder vielleicht auch schon gleich so diagnostiziert wird, das sind ja auch ein großer Teil der Tumoren sind so oder zu einem Zeitpunkt diagnostiziert, wo man sagt, da kann man keine aktive Überwachung machen. Die sind sehr gut heilbar. Also solange ein Tumor organbegrenzt ist, nicht gestreut hat, heilen wir 80-90% der Patienten langfristig. Was die Kontinenz angeht, auch das möchte ich sagen, ist kein Problem mehr, aber es ist schon so, dass wir doch bei einem sehr, sehr hohen Prozentsatz heutzutage in erfahrenen Zentren, es ist wichtig, Fallzahl, solche Dinge, Qualitätskontrolle, es ist alles sehr, sehr gut etabliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man danach das Wasser gut halten kann, ist sehr hoch heutzutage. Die Erektionsfähigkeit zu schonen ist etwas schwieriger.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Gräfen, wir haben vorhin länger über den PSA-Wert in der Früherkennung, als Methode in der Früherkennung gesprochen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Methoden, die dann eingesetzt werden können, um eine Krebsdiagnose abzusichern. Ein Hörer hat geschrieben, zum Beispiel zur Biopsie, war auch kurz Thema in dem Erfahrungsbericht, den wir am Anfang der Sendung gehört haben. Also Entnahme einer Gewebeprobe, die dann untersucht wird. Die Frage, da gibt es unterschiedliche Methoden, so eine Biopsie durchzuführen. Vielleicht können Sie das einmal auffächern und dann auch sagen, welche Methode eigentlich nach jetzigem Stand oder Ihrer Einschätzung nach die beste, die gängigste ist.
Ja, also das sind im Prinzip zwei Diskussionen, die wir da starten können. Das ist einmal die Rolle des MRTs. Und zum anderen die Frage, wenn dann eine Biopsie ansteht, welche Technik man anwendet letztendlich. Und man muss sagen, wir haben historisch gesehen die letzten Jahrzehnte immer durch den Darm biopsiert. Wir hatten dann ein spezielles Antibiotikum dann eingesetzt, weil natürlich dort eine Infektion provoziert werden kann, was so in 3-4% der Fälle der Patienten passierte. Und mittlerweile hat sich durchgesetzt, wir nennen das die perineale Biopsie. Dadurch wird dann eben eine Infektion in der Regel vermieden und da wird durch den Dammbereich biopsiert, das heißt zwischen After und Hodensack, diesen Hautbereich, das ist der Damm und der wird desinfiziert und dann mit einer Ultraschallkontrolle, das ist so das, was in den Leitlinien empfohlen wird, dann die Biopsie durchgeführt. Man hat viele Untersuchungen durchgeführt, ist das diagnostisch genau, wie ist die Infektionsrate, wie sind die Nebenwirkungen und da muss man sagen, die Empfehlungen sind mittlerweile eindeutig hin zur perinealen Biopsie.
Und die Gewebeprobe, die dann genommen wird, die gibt sicher Aufschluss darüber, ob ein Tumor vorliegt oder?
Also natürlich kann man auch daneben pieken, wenn ich es mal so lax sagen darf. Da hilft uns das MRT. Typischerweise wird das MRT einer Biopsie, es wird in den Leitlinien empfohlen. Es ist häufig die Problematik, die wir erleben mit der Kostenübernahme dieses MRTs. Aber wenn man sich die Evidenz anschaut, und dazu sind wirklich sehr, sehr gute Studien gelaufen, wo man mit und ohne MRT biopsiert hat, die Evidenz liegt klar zugunsten des MRTs, dass man insbesondere suspekte Areale dann in der Biopsie mit einbezieht. Sehr wohl gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Biopsie durchführen und wir nichts finden. Das ist etwas, was ja erstmal schön ist für den Patienten. Man hat keinen Krebsnachweis. Man ist nicht ganz aus dem Schneider, möchte ich es mal so sagen. Man wird das weiter beobachten natürlich, weil es hat ja diesen erhöhten PSA-Wert gegeben. Aber das kann man dann in Ruhe abwarten und schauen, wie sich das verläuft und dann gegebenenfalls eine Diagnostik wiederholen.
MRT-Einsatz ohne anschließende Biopsie. Wie häufig kommt das vor?
Wird viel diskutiert. Man muss dazu Folgendes wissen. Es gibt ja einen Grund, warum ein MRT gemacht wurde. Und das ist eben die Erhöhung des PSA-Wertes. Wir haben es schon gesagt, der PSA-Wert sollte diskutiert werden, sollte wiederholt werden. Wenn der aber bleibt, der Verdacht, oder der PSA-Wert sogar steigt und man dann ein MRT macht und dieses MRT negativ ist, also wir keinen auffälligen Befund haben, aber der diagnostische Druck so groß ist, dann macht man eine sogenannte systematische Biopsie. Das heißt, man untersucht systematisch die Areale. Das können dann 12, 16 Biopsien sein, 18 Biopsien, je nachdem, wie groß die Prostata ist. Weil es gibt eben auch klare Daten dazu, dass wir, wenn wir relevante Tumoren sehen oder diagnostizieren, erleben wir, dass einige davon nicht im MRT gesehen wurden. Das heißt, ganz grob, ein negatives MRT führt zu ganz grob 15% der Patienten haben dann doch einen signifikanten Tumor. Und das muss man diskutieren, ob man das ein Risiko eingehen möchte oder nicht.
Mhm. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Diagnostik, Früherkennung und auch beim PSA-Wert. Wenn der aus unterschiedlichen Gründen eben doch mit Unsicherheiten behaftet ist, wird an anderen Markern für Prostatakrebs gearbeitet? Gibt es vergleichbare Marker, die irgendwann zum Einsatz kommen könnten? Was ist da sozusagen forschungsmäßig in der Pipeline?
Ja, also die Unwägbarkeiten des PSA-Wertes, wenn man damit umgehen kann, ich sage es nochmal, ist das ein hervorragender Marker, sind natürlich so lange bekannt, dass ganz viele Leute daran geforscht haben. Und es gibt viele, viele Unterformen des PSA-Wertes, mit denen man versucht, das spezifischer zu machen. Sehr häufig sind es Kombinationen auch. Wir haben beispielsweise Testverfahren wie den Stockholm-3-Test, das jetzt aus Skandinavien zu uns rüberschwappt, der sehr, sehr gut untersucht wurde, wo man andere Faktoren mit reinnimmt, zum Beispiel genetische Informationen, die man aus dem Blut gewinnt, Familienanamnese, Prostatagröße, ist jemand schon mal vorher biopsiert worden, und es wird dann eine Zahl letztendlich ermittelt, die etwas spezifischer sagen kann, ob ein Prostatakarzinom vorliegt oder nicht, als ein PSA-Wert in Einzelnen. Das ist einer von vielen Markern, die untersucht werden.
Am Telefon ist jetzt Herr Meurer aus Bayern. Hallo Herr Meurer.
Hallo.
Erstmal danke für Ihren Anruf. Bei Ihnen geht es um das Thema Bestrahlung.
Genau.
Ihre Frage bitte.
Ja, es geht da. Ich habe quasi Lancewick hinter mir mit Biopsie, und klar war, dass das ein Karzinom ist mit ziemlich hohem Aggressivitätsfaktor, und habe sozusagen jetzt eine Hormon- und Bestrahlungstherapie hinter mir. Die ist jetzt 2 Wochen vorbei.
Mhm.
Ich habe jetzt gerade bekommen, dass ich bin 75, habe jetzt gerade bekommen, das wurde letzte Woche der PSA-Test nochmal gemacht. Also ich hatte am Anfang, also bevor die ganze Nummer losging, war der PSA bei 40 oder was. Zwischendurch nach der ersten Spritze Hormontherapie ist er auf 16 gegangen, und jetzt habe ich heute gerade erfahren, dass er auf 2,95 runter ist. Und ich habe jetzt die Bestrahlung, es sind 30 Bestrahlungen hinter mir, und ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, wann und wie kann man eigentlich feststellen, ob bei der Bestrahlung sozusagen die Tumorzellen oder alle Tumorzellen mehr oder weniger vernichtet worden sind, oder dauert es eine Zeit lang, bis die sich noch abbauen? Das habe ich bisher keine Informationen rauskriegen können.
Herr Meurer, herzlichen Dank für Ihren Anruf und diesen Bericht. Herr Gräfen, Sie haben an mehreren Stellen genickt. Vielleicht erstmal die Frage, die Herr Meurer zum Schluss gestellt hat. Wie kann man sicherstellen, dass die Tumorzellen durch die Bestrahlung abgetötet worden sind?
Das wird die Zeit zeigen, muss man sagen. Ich habe deshalb, genau, Herr Meurer lacht. Ja, es ist so, ich habe genickt, weil viel letztendlich, also Sie haben eine kombinierte Hormonstrahlentherapie. Man sagt so ganz grob, 2 bis 3 Jahre sollte die Hormontherapie begleitend genommen werden, weil es die Strahlentherapie viel effektiver macht. Das ist gut dir belegt. Und danach wird man, wenn der PSA-Wert dann 0 bleibt oder im Nullbereich bleibt, man erwartet, dass er weiter runtergeht, dieser Wert kontrolliert werden. Und wenn er dann von seinem niedrigsten Punkt nicht mehr als 2 Punkte steigen wird, wir nennen das so Nadir plus 2, dann kann man davon ausgehen, dass der Tumor beseitigt ist. Das ist das, was in Zukunft gemacht werden wird bei Ihnen.
Ich würde noch die Frage anschließen, weil wir haben vorhin bei den Therapieoptionen auch nur auf die Operation geschaut. Wie läuft denn so eine Bestrahlung, wie Herr Meurer sie jetzt bekommen hat, überhaupt ab?
Ja, Herr Meurer hatte ja einen PSA-Wert von 40. Das ist ein sogenanntes Hochrisiko-Prostatakarzinom. Wir haben so Kategorien, nach denen wir das einteilen und auch die Grundlage bilden für Studien. Eine Bestrahlung im frühen Stadium wird ohne begleitende Hormontherapie gemacht. Das richtet sich nach dem Gleason-Grad, nach der Ausdehnung des Tumors, nach dem PSA-Wert. Ab dem mittleren Risiko und einem hohen Risiko begleitet man die Strahlentherapie mit einer Hormontherapie. Üblicherweise, man muss dann darauf achten, wie die sogenannte Fraktionierung ist, das heißt, wie viel Einzeldosis pro Sitzung gegeben wird. In Deutschland ist es meist etwas, sag ich mal, konservativ. Es dauert 7 Wochen ungefähr. In kleinen Fraktionen wird es gegeben, aber es ist eben auch dann mit wenig Nebenwirkungen behaftet, potenziell. Es gibt andere Formen der Strahlentherapie, als der alleinig von außen zu bestrahlen. Das ist die Seed-Implantation oder eine Hochdosis-Brachytherapie. Wird häufig auch so ein bisschen vermengt, die Begriffe. Da bringt man radioaktive Substanzen direkt in die Prostata ein. Eine Seed-Implantation beispielsweise kann man bei frühen Tumoren einsetzen. Das ist in Narkose. Die Strahlenquelle wird eingebracht. Das sind dann 50, 60, 40 kleine Partikelchen, die mit einer Halbwertszeit von 70 Tagen langsam ihre Strahlendosis abgeben. Das ist eben auch eine Form der Strahlentherapie.
Sie haben das Stichwort Nebenwirkungen angesprochen. Welche Nebenwirkungen sind typisch bei der Bestrahlung?
Ja, das ist so beim Prostatakarzinom, bei der lokalen Therapie, wie wir das nennen, Operation, Bestrahlung, dreht sich ganz viel um immer Kontinenz und Potenz. Und es gibt viele vergleichende Studien, die eben gezeigt haben, dass nicht die Nebenwirkungen als solches, sag ich mal, die Lebensqualität der Patienten unterschiedlich beeinträchtigen, sondern das Nebenwirkungsprofil unterschiedlich ist. Bei der Operation ist eben Inkontinenz, Impotenz ein wichtiger Punkt, aber auch bei der Bestrahlung. Bei der Bestrahlung ist die Inkontinenz ein Tick niedriger, dafür kommen irritative Symptome, nennen wir das, also Reizung der Blase, man muss nachts häufiger raus, dort mehr ins Spiel als einer Bestrahlung, als bei einer Operation. Und auch Dinge wie die Darmproblematik, der Darm liegt nah an dem Organ und auch da können Irritationen auftreten, dann bei der Bestrahlung, nicht bei der Operation. Wenn man die Patienten grundsätzlich, die globale Lebensqualität, wie wir das nennen, ist die vergleichbar.
Herr Meurer, nochmal vielen Dank, dass Sie das wichtige Thema Bestrahlung hier angesprochen haben. Uns haben auch sehr viele Mails erreicht. Eine Frage eines Hörers: Ist eine HPV-Impfung sinnvoll gegen Prostatakrebs?
Also ich halte eine HPV-Impfung für sinnvoll, gerade für junge Männer, um eben HPV-Infektionen bei sich und einer möglichen Partnerin oder Partner eben möglichst zu vermeiden. Jetzt fürs Prostatakarzinom hat es keine Rolle.
Eine weitere Frage. Ein Hörer schreibt, mein Urologe informierte, dass nach einer Prostata-OP eine Zeugungsfähigkeit nicht mehr gegeben sei. Ist das zwingend so?
Ja, also Prostataoperation, wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt die gutartige Ausschälung der Prostata. Da kann es zu einer sogenannten retrograden Ejakulation kommen. Man hat Erektion, hat keine Spermien mehr beim Samenerguss. Nach einer radikalen Prostatektomie, bei einer Krebsoperation, ist die Zeugungsfähigkeit weg. Häufig die Potenz aber erhalten, die Erektionsfähigkeit.
Und bevor wir weiter über Prostatakrebs sprechen, blicken wir, wie eingangs schon angekündigt, an dieser Stelle noch einmal genauer auf gutartige Prostatavergrößerungen. Auch die sind häufig, wie sie sich äußern, wie sie diagnostiziert werden und welche Behandlungen dann möglich sind. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christian Gratzke gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie am Uniklinikum in Freiburg. Herr Gratzke, das Thema haben wir schon angesprochen. Können Sie noch einmal kurz skizzieren, welche Symptome sind typisch für eine gutartige Vergrößerung der Prostata und wie wird die dann entsprechend diagnostiziert?
Wir unterscheiden zwischen den Blasenentleerungs- und Blasenspeicherstörungen. Die Blasenentleerungsstörungen sind die, die der Patient zunächst merkt. Das heißt, der Harnstrahl wird schwächer und man hat das Gefühl, die Blase nicht mehr ganz entleeren zu können. Das heißt, es entsteht ein Restharn. Die Blasenspeicherstörungen sind dagegen eher diejenigen, die sekundär entstanden sind, das heißt aufgrund dieser Verengung der Harnröhre sekundär entstanden sind. Das sind die unangenehmen Symptome des nächtlichen Aufstehens, aber auch der Häufigkeit der Blasenentleerung während des Tages und vor allem die Tatsache, dass wenn man Wasser lassen muss, dass es dann ganz besonders schnell gehen muss. Das heißt dieser imperative Harndrang, der unsere Patienten vor allem stört.
Was hilft Betroffenen denn vielleicht erstmal selbst mit diesen Veränderungen zu leben und klarzukommen, beziehungsweise wie viele Betroffene handhaben das erstmal so, dass sie auch ohne sozusagen ärztliche Therapie damit umgehen im Alltag?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil die meisten Herren diese Probleme erstmal beobachten und dann gewissermaßen hinnehmen als Tatsache, dass man ja auch älter wird und dass diese Probleme dazugehören, wenn man älter wird. Das ist aber tatsächlich eine relativ falsche Beobachtung, denn dafür sind die Urologen da. Die meisten Männer würden dann zunächst einmal zu den relativ einfachen Überlegungen greifen und abends weniger trinken, auch tagsüber weniger trinken, unter der einfachen Überlegung heraus, dass man dann auch weniger häufig die Blase entleeren muss. Aber auch das, gerade die Trinkmenge sollte man ja nicht unbedingt reduzieren, sondern die Trinkmenge sollte man, wenn es geht, immer um die 2 Liter belassen. Insofern ist ein Gespräch mit einem Urologen auch bei einer milden Symptomatik durchaus sinnvoll. Mhm.
Wann ist es denn nötig, eine gutartige Prostatavergrößerung dann auch gezielt zu behandeln?
Eine gutartige Prostatavergrößerung sollte man dann behandeln, wenn die Lebensqualität unserer Patienten signifikant eingeschränkt ist. Das heißt, wenn der Patient merkt, jetzt auf Deutsch gesagt, nervt es mich. Jetzt muss ich entweder zu häufig raus, zu häufig nachts aufstehen, bin tagsüber müde, mein Strahl wird immer schlechter. Dann sollte ich wirklich den Urologen aufsuchen, denn möglicherweise gibt es hier einfache Möglichkeiten zur Hilfe.
Wie wird denn dann eine gutartige Prostatavergrößerung behandelt? Sie haben jetzt erstmal die einfachen Mittel angesprochen. Schauen wir also erstmal auf die nicht operativen Therapieoptionen.
Also wir haben zunächst die sogenannten konservativen Therapieoptionen, dann haben wir sogenannte minimalinvasive Therapieoptionen und dann gibt es die rein operativen Therapieformen, also gewissermaßen einen Therapiealgorithmus. Ich hatte schon erwähnt, dass man so konservative Maßnahmen wie weniger trinken zur Nacht oder auch ein Tagebuch führen, wie oft man Wasser lassen geht, am Anfang durchaus tun kann. Aber dann wird der Urologe zumindest relativ schnell zu einer medikamentösen Therapie greifen. Diese Therapie ist schon sehr alt. Das heißt, wir haben nur wenige Substanzgruppen, die uns wirklich weiterhelfen. Die meisten Patienten kennen die pflanzlichen Medikamente. Dafür gibt es eigentlich überhaupt keine Hinweise in der Literatur, dass sie wirklich was helfen in evidenzbasierten, randomisierten Studien. Trotzdem erfreuen sie sich gerade in Deutschland großer Beliebtheit.
Das sind dann so Präparate, die beispielsweise auch beim Vorabendprogramm im Fernsehen beworben werden.
Ganz genau die, die man auch inzwischen selbst bezahlen muss. Früher wurden sie von der Krankenkasse bezahlt. Der Hintergrund ist vielleicht, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn meine Patienten dies tun, weil es gibt bei der gutartigen Prostatavergrößerung einen ganz, ganz starken Placebo-Effekt. Den beziffern wir irgendwo um die 30-35%. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann hat man ja mit einer ziemlich nebenwirkungsfreien Therapie einen relativ großen Therapieeffekt. Das heißt, bei einer nur milden Symptomatik kann der Patient gerne auch durch pflanzliche Mittel ausweichen, auch wenn sie jetzt in der Literatur und in der Medizin keinen gesicherten Stellenwert haben. Aber wenn die Probleme schlechter werden oder schlimmer werden, dann müssen wir quasi wirklich evidenzbasierte, richtige Therapien einführen und die gehen zunächst mal medikamentös weiter.
Welche Medikamente kommen dann zum Einsatz?
Es gibt die sogenannten Alpha-Blocker, die im Grunde genommen den Blasen auslassen, die Harnröhre etwas erweitern, die schon seit ungefähr 40 Jahren im Einsatz sind, also sehr lange bewährt sind. Es gibt die sogenannten 5-Alpha-Reduktase-Hämmer, die in den Hormonhaushalt eingreifen. Und es gibt die sogenannten PDE5-Hämmer. Das sind die, die Sie kennen aus der Erektionshilfe, die auch oder ein Präparat aus dieser Gruppe schon seit ungefähr 10 Jahren zugelassen ist zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung.
Wann ist denn dann auf jeden Fall eine Operation angezeigt?
Eine Operation ist dann angezeigt, wenn Medikamente nicht mehr helfen. Das heißt, jeder Patient sollte einen konservativen Therapieversuch bekommen, um wenn aber der Patient tatsächlich in seiner Lebensqualität signifikant gestört ist. Und dann werden die verschiedenen Optionen einer Operation mit dem Patienten besprochen. Es gibt die sogenannten minimalinvasiven Therapieverfahren, die man vielleicht schon mal gehört hat. Urolift, iZint, Resym. Das sind alles Formen, die wahrscheinlich ähnlich gut wirken wie die Medikamente und weniger langfristig halten als eine richtige Operation. Deswegen sind in Deutschland die Operationen besonders beliebt und da gibt es die sogenannte Vaporisation, also das Verdampfen der Prostata, die Resektion, also das Herausschneiden der Prostata und die Enukleation, das heißt die Entkernung der Prostata. Resektion ist der Goldstandard seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten in Deutschland erhältlich und immer noch sehr weit und breitflächig verfügbar. Die Vaporisation, das Verdampfen war mal sehr en vogue, so circa vor 20 Jahren, hat aber mehr und mehr an Gewicht verloren, weil die Ergebnisse einfach nicht so gut waren. Aber die Enukleation verdrängt die Resektion immer mehr als Goldstandardverfahren. Da kann man die Prostata bildlich gesehen entkernen und dann das, was man dann entkernt hat, durch die Harnröhre hindurch hinaussaugen.
Wie sieht es bei diesen Verfahren mit Risiken und Nebenwirkungen aus?
Keine Operation ist ohne Nebenwirkungen, aber wir können sagen, dass in Zentren, wo man viel operiert, diese Nebenwirkungen minimiert werden können. Bei diesen sogenannten endourologischen Verfahren muss man immer auf eine ordentliche Blutstillung achten. Das heißt, es sollte nach der Operation der Urin entweder ganz klar sein oder nur leicht rötlich. Das heißt, eine starke Blutung nach der Operation wäre nicht gut. Gleichzeitig muss man darauf achten, dass man natürlich alles, was um die Prostata herum angrenzt, so zum Beispiel der Blasenhals und die Blase, nicht verletzt werden. Also vor allem Blutung, aber auch eine Infektion. Das heißt, der Urin muss vor der Operation unbedingt keimfrei sein. Und dann sollten die Nebenwirkungen relativ gering sein. Sie sprachen ja in der Sendung insgesamt über ein Prostatakarzinom und was die Nebenwirkungen bei der Therapie des Prostatakarzinoms sind, bei der radikalen Prostatektomie. Diese Nebenwirkungen, das heißt vor allem Inkontinenz, Impotenz, sollten bei der gutartigen Prostatavergrößerung in geübten Händen entweder nicht oder nur ganz, ganz minimal auftreten.
Über gutartige Prostatavergrößerung habe ich mit Professor Christian Gratzke gesprochen, Urologe am Universitätsklinikum Freiburg. Herr Gräfin, Sie haben das Interview gerade mitgehört und wir hatten ja auch kurz davor schon über die Nebenwirkung Impotenz bei der Therapie des Prostatakarzinoms gesprochen. Wie kommt es eigentlich zu diesen Nebenwirkungen? Also was sind die Ursachen? Wie lösen Bestrahlung und OP diese Probleme aus?
Ja, also das muss sagen, häufig treten diese Probleme nicht auf. Das muss man eben auch sagen. Es ist nicht irgendwie automatisch so, dass es danach Probleme gibt, sondern häufiger eben läuft das unproblematisch. Das Ganze, dass Nebenwirkungen auftreten können, liegt an der Anatomie ganz einfach. Der männliche Schließmuskel hat so im Mittel 25 mm lang und der wiederum liegt vor der Prostata, zieht teilweise in die Spitze des Prostata, der Prostata rein. Und bei einer Bestrahlung und Operation geht es eben darum, dass man möglichst diesen Schließmuskel ausspart, um die Funktion zu erhalten. Aber er liegt eben anatomisch nah und das macht das Ganze so delikat. Und Gleiches gilt es bei den Nerven zu beachten. Die Nerven, das ist kein einzelner dicker Nerv, der rechts und links an der Prostata entlangläuft, sondern ein Bündel aus haarfeinen Nervlein, die die Prostata umhüllen. Und dadurch, dass man bestrahlt oder operiert, kann hier eben auch Schäden verursacht werden.
Gibt es die Hoffnung, diese Nebenwirkungen in Zukunft noch zu minimieren durch verbesserte Verfahren, durch eine noch verbesserte Diagnostik vorher vielleicht auch?
Ja, Diagnostik sehe ich jetzt weniger die Situation, aber natürlich, und das muss man sagen, das ist ja in den letzten Jahren auch ganz klar passiert, Verbesserung der Behandlungstechniken. Das ist beim Operativen vielleicht mal ein Schlagwort, diese roboterassistierte Operation, wo man eben eine bessere Auflösung letztendlich hat, oder auch bei der Strahlentherapie, dass man einfach eine klar bessere Planung im Vorfeld macht, dadurch erstmal moderne Bildgebung einsetzt und dann eben die Strahlendosis präziser in das Organ reinbringen kann, aber so ganz, dass man es garantieren kann, dass nichts nebenbei passiert, das ist sicherlich in ferner Zukunft.
Wenn nicht die gesamte Prostata vom Tumor befallen ist, kann unter Umständen auch eine sogenannte fokale Therapie zum Einsatz kommen. Da wird eben nur ein Teil der Prostata entfernt. Das ist aber nur in ganz bestimmten Fällen möglich und sinnvoll.
Genau, das ist etwas, also wir bieten das selber bei uns in der Klinik an, das machen andere Kliniken natürlich auch. Da geht es darum, dass man wirklich sagt, wir haben einen einzigen Fokus gefunden, der auch behandlungsbedürftig ist. Und da kann man durch Hitze, Kälte, gibt verschiedene Techniken, eben diesen Fokus behandeln. Das Dilemma ist, dass das Prostatakarzinom vom Naturell her häufig an verschiedenen Orten wächst. Das heißt, wenn man es auch nur an einer Stelle entdeckt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann doch im Laufe der Zeit, wenn man rechts behandelt hat, links plötzlich was auftaucht, sodass eine fokale Therapie eben ein hohes Wiederbehandlungsrisiko hat. Das muss man mit dem Patienten besprechen. Ansonsten sind die funktionellen Ergebnisse, also wir reden immer von Kontinenz und Potenz nach einer fokalen Therapie, sehr gut, aber häufig muss dann noch nachbehandelt werden im Verlauf.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Es gibt auch eine Nachfrage zum Interview zu gutartigen Prostatavergrößerungen, das wir eben gehört haben mit Herrn Gratzke. Wenn bei der Vergrößerung der Prostata das Wasserlassen erschwert ist und kein Krebs vorliegt, warum setzt man in diesem Fall in Deutschland keine Stents?
Also Stents ist natürlich wäre eine elegante Lösung, insofern, dass ein wenig invasiver Eingriff ist. Das kennen wir zum Beispiel auch bei der Stent-Einlage von Koronargefäßen. Das Problem ist, und Herr Gratzke hat ja vorhin auch schon gesagt, dass es eine Voraussetzung ist, das muss immer alles keimfrei sein. Und leider ist der Harntrakt oft nicht keimfrei. Und viele, viele Studien haben gezeigt, dass dann doch, es ist ein Fremdkörper in der Harnröhre, wenn das entzündet oder die Lage sich verändert, anfängt zu stören, einwächst, vernarbt, dass dann doch die Komplikationsrate doch recht hoch ist. Also es wird nur in Einzelfällen gemacht, es gibt immer wieder neue Stents, die auf den Markt kommen und immer wieder viele Stents, die vom Markt verschwinden, weil es sich nie so richtig durchgesetzt hat.
Kommen wir zurück zur Therapie beim Prostatakarzinom. Jetzt ist Herr Scholz aus Berlin in der Leitung und es geht ums Thema Brachytherapie. Richtig, Herr Scholz?
Ja, genau. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, schildern Sie bitte nochmal.
Ja, ich hätte mehrere Fragen zur Brachytherapie. Ich habe das vor 4 Jahren machen lassen und man hat mir hier in der Charité in Berlin gesagt, das würde man in Berlin nicht machen. Ich habe mich dann eben an das Brachy-Zentrum gewendet und habe das durchführen lassen. Meine Frage ist, wie wirkungsvoll ist die Brachytherapie? Warum wird die in Deutschland so wenig, ist die so wenig verbreitet? Und ich habe gehört, in den USA ist die fast eine Standardtherapie. Und ja, und dann hätte ich noch eine Frage, wie, seit wann oder nach wie vielen Jahren gilt man denn als geheilt, wenn man zum Beispiel den PSA-Wert, wie bei mir, immer bei 0,2 so liegt? Also das ist jetzt bei mir gut 4 Jahre her. Kann man dann sagen, Mann, das tritt nie wieder auf?
Herr Scholz, vielen Dank. Ich habe mal mitgeschrieben, gehen wir der Reihe nach durch. Vielleicht, Herr Greffen, können Sie erstmal kurz schildern, was ist die Brachytherapie?
Genau, die Brachytherapie hatte ich ja vorhin auch schon genannt. Wir selber bieten das auch bei uns im Zentrum an. Da geht es darum, dass man, das ist eine Form der Strahlentherapie und typischerweise werden ja die Strahlen von außen durch die Haut in die Prostata gebracht, in vielen Sitzungen, ambulant. Bei der Brachytherapie, das Wort Brachy kommt von kurz, griechisch, weil die Eindringtiefe der Strahlung, die aus der Quelle entsteht, halt nur sehr kurz im Gewebe ist. Und man bringt eben diese Strahlenquellen bei der häufigst angewandten Form, das ist die sogenannte Niedrigdosis-Ratenbrachytherapie, wo wenig Dosis pro Zeit abgegeben wird, bringt man kleine Metallpartikelchen in die Prostata, die dann dauerhaft dort liegen und dann eben ihre Dosis abgeben.
Ja, Herr Scholz, Sie haben gefragt, wie wirksam ist die Brachytherapie und warum ist sie in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eher wenig verbreitet?
Ja, genau.
Ja, gute Frage. Es ist so, man muss sagen, es ist eine Form der Strahlentherapie und ich spreche oft mit den Patienten, wenn eine Strahlentherapie durchgeführt wird, dass man sich sehr wohl überlegen kann, ob man das eben in einer 7-wöchigen ambulanten Phase macht oder ob man das eben in einem 1- oder 2-tägigen stationären Aufenthalt in Narkose sich einlegen lässt. Es gibt so ein paar Kriterien, die wichtig sind. Die Prostata darf nicht zu groß sein. Das Wasserlassen muss gut funktionieren. Das ist nochmal wichtiger als bei einer Strahlentherapie. Das ist ja nicht bei allen Männern, darum dreht sich es ja auch in der Sendung, so gegeben. Aber bei gut ausgewählten Patienten ist es eine ganz klar adäquate, leitlinienkonforme Therapie, die auch in Deutschland angeboten wird.
Herr Scholz, Ihre letzte Frage bezog sich da noch darauf, wie groß ist der Zeitraum, nachdem man sagen kann, nach einer Prostatakrebserkrankung, man ist geheilt, wenn bis dahin der PSA-Wert im Rahmen bleibt und auch andere Diagnosemethoden eben nicht mehr auf Tumorzellen hinweisen.
Genau.
Genau, also es ist so, der PSA-Wert, den Sie berichtet haben von 0,2 ist super. Man kann nur leider nie so etwas geben wie eine Heilungsgarantie. Die Wahrscheinlichkeiten sinken mit jedem Jahr, mit dem Sie einen so guten PSA-Wert haben. Sie können auch mal Schwankungen haben nach einer Strahlentherapieform. Da dürfen Sie sich nicht nervös machen lassen. Aber so, dass man sagen kann, ab jetzt sind Sie geheilt. Diesen Zeitpunkt wird es nicht geben, aber es wird natürlich mit jedem Jahr unwahrscheinlicher, dass dann nach 5 Jahren nochmal was auftritt, ist unwahrscheinlich. Aber trotzdem werden Sie immer eine Nachsorge machen, die dann vielleicht in Intervallen ein bisschen ausgedehnter wird, aber ein bisschen am Ball bleiben müssen Sie.
Herr Scholz, vielen Dank für Ihren Anruf und die Fragen aus Berlin. Ich würde nochmal die Frage anschließen, Risikorezidiv, Risiko, dass Krebs wieder auftaucht. Beim Prostatakarzinom. Gibt es da Zahlen zu?
Ja, also das ist so, wir hatten ganz wichtig ist natürlich, in welchem Stadium es entdeckt wird. Und da kommen wir auch wieder in diese ganze Geschichte um Früherkennung dergleichen. Also ein früh erkannter Tumor ist dabei wichtig. Wenn wir ein Tumororgan in einem organbegrenzten, nicht gestreuten Stadium diagnostizieren und dann behandeln, sei es durch die Operation oder Bestrahlung oder Brachytherapie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit durch ist, dass man geheilt ist, im 85-90%-Bereich ungefähr. Das sieht anders aus, wenn der Tumor weiter fortgeschritten ist, wenn Lymphknotenabsiedlungen gefunden werden beispielsweise. Auch da haben wir sehr, sehr gute Heilungserfolge, häufig durch Kombinationstherapien. Häufig kombiniert man auch mal Operation und Bestrahlung oder auch Medikamente, die man heutzutage begleitend gibt, hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Insgesamt können wir auch fortgeschrittene Tumoren zwar nicht immer heilen, aber sehr, sehr lange kontrollieren bei guter Lebensqualität.
Jetzt ist Herr Wienicke aus Hannover am Telefon. Hallo, Herr Wienicke.
Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag, bei Ihnen geht es nochmal um den PSA-Wert.
Ja, genau. Einfach ein super spannendes Thema. Einmal hatten wir ja gehört von Professor Greffen den PSA-Wert zum Detektieren eines des Karzinomstatus einer Prostata. Das ist natürlich auch noch, ich will jetzt nicht lecktern hier, aber ich habe jetzt, das habe ich an mir selbst natürlich auch dann mitbekommen, ist der PSA-Wert auch wichtig, wenn man erfolgreich die Prostata entfernt bekommen hat. Nämlich dann sollte der PSA-Wert idealerweise auf Null sein, was dann eine Heilung vielleicht wahrscheinlich machen kann und dauerhaft auf Null bleiben. Meine Frage ist nun die, das Labor meines Urologen hat eine sagen wir, Detektions-, also eine Nachweisgrenze von 0,014 Mikrogramm pro Liter, glaube ich, heißt das, festgesetzt als Marker praktisch unterhalb ist praktisch nicht nachweisbar, also Null, echtes Null, also keine Krebszellen wahrscheinlich. Und an der Grenze oder darüber hätte man dann wieder etwas. Meine Frage ist noch ganz spezifisch zu diesen Laboren. Es wird häufig gesagt, man soll immer diese Blutproben in demselben Labor untersuchen lassen. Gibt es Studien, die, ich sag mal, eine und dieselbe Blutprobe, egal mit oder ohne dermatektomierter Prostata, untersucht hat, wie die Laborstreuwerte sind, auch an der Nachweisgrenze? Das würde mich einfach mal interessieren. Wie streut, wie ist die Nachweisgrenzstreuung an dieser 0,014-Grenze zum Beispiel? Gibt es da Untersuchungen zu?
Herr Wienicke, vielen Dank. Herr Gräfen hat schon genickt, gibt die Frage weiter.
Genau, Herr Wienicke redet mir aus dem Herzen, wenn ich das so sagen darf. Wir haben häufig diese Pseudogenauigkeit des PSA-Wertes, wo es dann 2-3 Stellen im Komma, gerade nach der operativen Therapie, wo wir sagt, er muss 0 sein. Die Fachgesellschaften haben mal gesagt, er muss unter 0,2 sein, weil dieser PSA-Wert ist natürlich nicht gemacht, um Werte von 0,0 noch was zu messen, sondern um Werte von 5 und 7 und 12 und so weiter zu messen. Das ist ein biologischer Test. Und da können natürlich Unschärfen sein. Deswegen hatte man in den Leitlinien auch mal gesagt, alles unter 0,2 bitte, bitte, bitte wie 0 betrachten. Leider erlebe ich, das nehme ich so aus dem Gespräch auch raus, dass diese kleinen Schwankungen hinterm Komma dem Patienten suggerieren, dass da noch Aktivität sein könnte. Und das ist sehr, sehr häufig nicht der Fall. Ich gebe meinen Patienten immer mit nach einer Operation, alles unter 0,2 bitte ignorieren. Ich weiß, dass man auf diesen PSA-Wert achtet, jedes Mal, wenn er wiederkommt, und dann kleine Schwankungen dazu führen, dass man beunruhigt ist. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich den Laboren festlegen, dass sie Werte unter 0,2 bitte nicht mehr ausweisen, weil es häufig zu einem Aktionismus führt. Auch da möglicherweise in Form der Übertherapie, wenn man darauf reagiert. Und das ist eigentlich nicht notwendig.
Herr Wienicke, nochmal vielen Dank für den wichtigen Impuls. Und wir sprechen jetzt mit Herrn Dischinger aus Kelsterbach. Hallo, Herr Dischinger.
Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Hab gerade gehört, die Prostata wird im Grunde genommen nur für die Fortpflanzung benötigt. Ich bin über 60. Was spricht denn dagegen, sie sich prophylaktisch entfernen zu lassen?
Vielen Dank für die Frage, Herr Dischinger. Ja, Herr Gräfen.
Naja, ich sag mal so, es ist ja ein gesundes Organ. Das müssen Sie sich nicht entfernen lassen, weil es gibt ja potenzielle Nebenwirkungen, wie Sie gehört haben. Und deswegen würde ich mir das genau überlegen. Aber ich darf auch sagen, die Frage, die Sie gerade aufgeworfen haben, wird auch schon mal in Fachkreisen diskutiert. Gerade wenn jemand zum Beispiel eine positive Familienanamnese hat und sagt, na, ich habe doch ein Risiko, dass das kommt. Sie kennen alle den Fall, der durch die Presse gegangen ist, von Angelina Jolie, wo so etwas gemacht wurde. Ein solch hohes Risiko gibt es beim Prostatakarzinom nicht. Es wird manchmal diskutiert, aber doch eigentlich, es hat keine Rolle im klinischen Alltag. Ich darf sagen, wir hatten Patienten bei uns in der Klinik, die das tatsächlich für sich so entschieden haben, weil sie nicht laufend diese diagnostische Schleife wollten. Aber das ist die absolute Ausnahme und ich würde es nicht tun an ihrer Stelle.
Herr Dischinger, vielen Dank für den Anruf. Uns haben auch sehr viele Fragen per Mail erreicht. Ich würde davon noch ein paar rausgreifen in den letzten Minuten. Ein Hörer fragt, bei mir wurde im Alter von 54 Jahren im Rahmen der Krebsvorsorge ein erhöhter PSA-Wert und in der nachfolgenden Biopsie eine chronische Prostataentzündung festgestellt. Ist mit dieser chronischen Entzündung ein deutlich erhöhtes Risiko für Prostatakrebs verbunden?
Eigentlich nicht, muss man sagen. Es ist so, dass wir sehr häufig diese chronischen Entzündungen sehen. Das ist häufig etwas, was die Pathologen dann beschreiben. Man hat jetzt dadurch kein erhöhtes Risiko, dass im Verlauf jetzt doch nochmal ein Prostatakarzinom festgestellt wird. Was häufig diese chronischen Entzündungen machen, ist, dass sie eben den PSA-Wert beeinflussen. Und wann hat man eine Erklärung? Man muss den PSA-Wert dann neu interpretieren, aber ein erhöhtes Risiko aus einer histologisch chronischen Entzündung, nein.
Mhm. Weitere Frage, die per Mail gekommen ist. Mich würde interessieren, ob die Vergrößerung der Prostata von Sport oder auch regelmäßiger sexueller Aktivität beeinflusst wird, positiv oder negativ.
Also die Größe wird dadurch nicht beeinflusst. Man hat tatsächlich Studien durchgeführt, muss man wissen. In den USA gab es eine Untersuchung, da hat man geschaut, wie die Ejakulationsfrequenz ist. Und man hat gesehen, dass eine hohe sexuelle Aktivität, wie auch immer die dann ist, tatsächlich dazu führt oder beobachtet wurde aus den Fragebögen und des Auftretens eines Krebses, dass das einen positiven Effekt hat, sexuelle Aktivität.
Mhm. Weitere Frage, oder ich kombiniere mal zwei E-Mails. Einmal die Frage, kann ein sehr hoher Milchproduktekonsum die Prostatavergrößerung verursachen, beziehungsweise kann die Prostatavergrößerung auch mit dem Fleischkonsum zusammenhängen?
Nein, das würde ich verneinen. Es gibt da keine klaren Untersuchungen zu. Es gibt Hinweise so in dieser ganzen Diskussion darum, welche Ernährungsfaktoren prädestinieren, Prostatakarzinom zu bekommen. Westliche Ernährung, rotes Fleisch, Milchprodukte, was so diskutiert wird. Aber die Datenlage dazu, meiner Ansicht nach, klar, viel zu schwammig. Aber mit einer Prostatavergrößerung hat es nichts zu tun.
Mhm. Welche Rolle spielt Fahrradfahren viel? Fahrradfahren,
also auf keinen Fall eine Erhöhung des Prostatakarzinomrisikos. Das wird ja von vielen so befürchtet. Was es sehr wohl machen kann, das sage ich meinen Patienten, also wenn man die Prostata noch hat und dann Fahrrad gefahren ist und man will den PSA-Wert kontrollieren, dass man nochmal so 3 Tage Zeit lässt. Gleiches gilt für Geschlechtsverkehr, weil eben diese Störfaktoren, über die wir eingänglich gesprochen haben, natürlich zu einem Hochschießen des PSA-Wertes führen können oder zu leichten Erhöhungen, ohne dass da irgendwas dahinter steckt. Einfach ein bisschen Ruhe diesbezüglich lassen, aber Krebs wird dadurch nicht verursacht.
Mhm. Wir haben eben über die Nebenwirkungen gesprochen. Dazu kam jetzt auch nochmal die Frage, wie wichtig ist vielleicht auch eine psychologische Begleitung bei Prostatakrebs und dann eben auch bei auftretenden Nebenwirkungen. Bei Ihnen an der Klinik gibt es auch eine Psychoonkologie.
Ja, es ist mittlerweile gang und gäbe oder es ist gefordert von den Zentren letztendlich, dass man eine psychoonkologische Beratung anbietet und ich halte das auch für eine ganz sinnvolle Ergänzung.
Das war die Sprechstunde heute zum Thema Prostatakrebs. Als Experte war Professor Markus Gräfen bei uns, Urologe und ärztlicher Leiter der Martini-Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Gräfen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, ich danke auch.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.